Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ich sitze heute vorm PC, das war irgendwie ein bisschen einfacher, aber das ist für diejenigen, die den Podcast anhören, egal. Warum sitze ich vorm PC? Ich werde ein Slide zeigen, also ich zeige eigentlich zwei, aber das eine ist mehr nur, um so ein bisschen den Hintergrund zu bilden zum Thema Nachhaltigkeit in der IT, und jetzt das zweite werde ich dann aber eben auch erklären. Insofern verpasst man nichts, wenn man sich das Video nicht auf YouTube anschaut. Aber heute geht es ganz konkret eben um den nächsten Teil in der Serie, eben Nachhaltigkeit in der IT. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es jetzt der vierte oder fünfte ist. Ich glaube mittlerweile sogar der fünfte. Und das Thema heute lautet: Mit welchen Maßnahmen lässt sich die Einhaltung von Vorgaben zu nachhaltiger IT kontrollieren? Boah, das ist natürlich schon wieder so ein langer Titel, aber das ist auch immer schwierig, das so zusammenzufassen. Also es geht am Ende immer jetzt, wenn man so will, heute ganz konkret um diesen Aspekt. Jetzt habe ich irgendwelche Dinge implementiert, Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten, Kennzahlen. Wie sorge ich eigentlich dafür, dass alle das kennen, ja, und sich natürlich auch daran halten, ja? Und wie kann ich natürlich auch den Prozess dann oder die Prozesse dahinter dann entsprechend auch kontinuierlich weiterentwickeln? Also das ist so, nochmal, ich werde das auch heute nochmal erwähnen, das ist so dieses Thema Deming Cycle, ne? Plan, Do, Check, Act, komme ich aber, wie gesagt, in den weiteren Ausführungen auch nochmal drauf zu sprechen. Aber bevor ich einsteige, ein kurzes Update zur ISO 19770-13, also eben dieser technischen Spezifikation. Der finale Entwurf liegt aktuell bei der ISO Working Group. Und ich erwarte bis Ende März die finalen Rückmeldungen der Working Group Member. Kann ich sozusagen auf meine Uhr schauen, da zeigt es auch das Datum an, oder auf meinen Kalender. Wir sind ja jetzt schon fast Mitte März. Ich habe bis jetzt, und ich betone das ausdrücklich, eine Rückmeldung mit kleineren Ergänzungsvorschlägen erhalten. Ich kann also sagen, die Zeit, die Venkat und ich in den Entwurf gesteckt haben, zahlt sich also in gewisser Weise aus. Und ich erwarte jetzt auch keine größeren Änderungswünsche. Also drücken wir mal die Daumen. Wir haben auch der ISO Working Group erklärt, dass wir das in den nächsten Editionen auch weiterentwickeln werden mit einem Reifegradmodell, mit einem Mapping zu entsprechenden Frameworks, die jetzt gerade in der Entwicklung sind oder eben auch schon verfügbar sind. Sodass das eben auch, ich sage mal, für diejenigen, die diese technische Spezifikation lesen, klarer ist, wie man das dann auch umsetzen kann. Ja? Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist noch ein bisschen Geduld gefragt, denn auch nach der Rückmeldung durch die Working Group geht der Entwurf dann in die Abstimmung der ISO-Organisation, und dann heißt es wiederum nochmal Daumen drücken für die Prüfung. Das ist das sogenannte Ballot. Ne? Das geht dann also international in die einzelnen Interessensvertretungen von der ISO, auch durch die DIN, und dann dürfen alle nochmal ihren, ich sage jetzt mal, Input liefern oder ihre Kommentare abgeben. Und dann hoffe ich, dass das jetzt nicht so viel ist. Dann sollte es eigentlich, wie schon gesagt, irgendwie Ende Q3, Anfang Q4 final verfügbar sein. So, außerdem darf ich mit einem gewissen Stolz verkünden, dass ich mittlerweile auch in der Special Interest Group Green Ops als Subject Matter Experte hinzugezogen wurde und außerdem auch am G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable teilnehmen durfte. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele verschiedene Initiativen es mittlerweile auf globaler Ebene zum Thema Nachhaltigkeit gibt, die auch, da muss man wirklich sagen, so einen Einfluss auf das Thema nachhaltige IT haben oder haben werden. Also in dem gerade genannten Roundtable geht es unter anderem um die Frage, wie zukünftig Finanzinvestoren die Sinnhaftigkeit einer Investition bewerten. Es gelten dann sogenannte Double Materiality Standards. Fragt sich jetzt wahrscheinlich ein oder andere, was ist denn das? Also Double Materiality, doppelte Wesentlichkeit auf Deutsch, ne? Gehört zu den ESG-Prinzipien, und da wird unter anderem eben auch in diesem Kontext geprüft, ne, wie beispielsweise sich klimatische Veränderungen auf das Unternehmen auswirken. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich natürlich irgendwie meine Gebäude, meine Fertigungshalle direkt irgendwie an einem Flusslauf habe und durch Klimawandel ist da jetzt ständig mit Überschwemmung zu rechnen, dann ist das eben ein Aspekt der Wesentlichkeit. Ne? Also das ist das Thema eben Auswirkung des Klimas auf das Unternehmen. Das kann aber auch so eine Betrachtung von Lieferketten sein und so weiter und so fort. Da könnte jetzt jeder sagen, ja, das hätte ich mir schon irgendwie immer anschauen müssen. Das ist richtig. Ne? Das muss ich ja immer irgendwie so Risiken bewerten, da gibt es so Analyseverfahren, PESTLE, ne? Also kann man sich mal anschauen, PESTLE oder PESTLE, Na, und da gibt es eben unter anderem auch Auswirkungen der Umwelt auf das Unternehmen. Na? Und wie gesagt, das ist das E, was in Pestel steht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt nur eben eine Sicht. Die umgekehrte Sicht ist also, welche Auswirkungen hat das Unternehmen auf das Klima selber? Also mit dem, was das Unternehmen tut, mit seiner Geschäftstätigkeit. Und dann sind wir ja somit direkt in so einer Berichterstattung oder ich sage jetzt mal eben auch in der Einhaltung dieses einen bereits existierenden Frameworks, nämlich CSRD, ne? Corporate Sustainability Reporting Directive. Und insofern fand ich das ganz spannend, wie das in dem Roundtable diskutiert wurde. Ne? Und dieses Prinzip dieser Double Materiality, ne, das ist jetzt auch nicht so neu. Das wurde von der Europäischen Kommission zum ersten Mal 2019 im Zusammenhang eben mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeführt. Ne? Und für die CSRD-Berichtspflicht ist eben diese Double Materiality zentral. Ja? Sie wird zudem den Global Reporting Initiative Standards gerechnet, ne, und hält dann auch den Anforderungen des Corporate Sustainability Reportings in der nicht finanziellen Berichterstattungspflicht stand. Ne. Also da gibt es momentan ganz viel, was passiert, und da, glaube ich, gilt es auch immer ein Auge drauf zu haben. In der Wesentlichkeitsanalyse sowie in der Nachhaltigkeitsberichterstattung werden also auch eben unter nicht finanziellen Informationen und Daten Nachhaltigkeitsthemen bezüglich des Klimas, Ressourcenverbrauchs und Emissionen genauso verstanden wie dann aber auch Diversitäts- und soziale und gesellschaftliche Aspekte. Ne? Arbeitnehmerinnenbelange sowie die Achtung und der Schutz von Menschenrechten, all das geht da rein. Aber eben auch Faktoren wie Energienutzung und Ressourcenverbrauch. Ne? Aber die spielen dann eben genauso eine wichtige Rolle wie so Bemühungen um Gleichstellung und Bekämpfung von Bestechung und so weiter und so fort. Ne? Also nochmal, in den vorherigen Folgen habe ich viel noch zu dem Thema ESG erklärt. Aber nichtsdestotrotz, ne? Also man muss sich jetzt vorstellen, also die G20, ne? Also die größten Industriestaaten dieser Welt, machen sich momentan Gedanken, wie eben zukünftig eben auch bestimmte Initiativen, Investitionen eben auch unterstützt werden, finanziell. Ne? Also ich denke jetzt bloß gerade, was weiß ich, auch wieder an den Bau des Tesla-Werks da in der Nähe von Berlin, wo unter anderem dann ja auch jetzt wieder diskutiert wurde, ob man das Ganze erweitern kann, um dort auch, was weiß ich, keine Ahnung, es ging, glaube ich, um einen Kindergarten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um da irgendwie noch was anderes, wo man immer sagt, ja, okay, ist das jetzt gut oder schlecht, weil dafür wieder auch ein Stück Wald gerodet werden müsste oder was weiß ich, wieder irgendwie eingegriffen wird in das Thema Grundwasser und ach, was weiß ich nicht. Also da muss man eben immer so jetzt überlegen. Ne? Also alles, was wir jetzt eben machen, wird zukünftig auch noch bewertet im Sinne eben dieser Double Materiality. Also eben nicht nur ist durch, was weiß ich, den Klimawandel meine Lieferkette bedroht, egal ob im Upstream oder Downstream, ne? Sondern eben auch ist das, was ich tue, wirklich nachhaltig. Ne? Also sorge ich dafür, dass damit eben jetzt, ich sage jetzt mal, die Spielmöglichkeiten, vielleicht der falsche Begriff, aber die Option zukünftiger Generationen eingeschränkt werden. Ne? Nachhaltigkeit. Also man kann wirklich sagen, mir wird selber schon immer schwindlig und ich verstehe, warum viele andere dann eben auch und Unternehmen gerade in Anbetracht der Vielfalt von Vorgaben und Regularien und dann eben den notwendigen Kontrollen und KPIs fast schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder eben einfach auch in den Schoß legen und abwarten. Ne? Nur leider ist das eben echt nicht wirklich eine Lösung. Ne? Man muss sich kümmern. Und die Frage nach dem Wie habe ich in der letzten Podcast-Folge behandelt. Ne? Also das ist natürlich alles immer rudimentär. Das gibt es auch im Detail, wenn man das wissen will. Kann man sich gerne an mich wenden. Ne? Haben wir auch entsprechend Unterstützungsleistungen über die Firma Time to Act, wo ich eben unter anderem auch für das Thema jetzt stehe. Ne? Aber heute geht es eben nicht um die Frage nach dem Wie, sondern mehr um, wie kontrolliere ich dann die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen. Ne? Ich möchte aber erstmal vorausschicken, dass alle Maßnahmen zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsvorgaben im Kern so in gewisser Weise ein aktives Risikomanagement sind. Ne? Also ein Unternehmen will sicherstellen, dass durch die Einhaltung der Vorgaben Schaden vom Unternehmen abgewendet wird. Ne? Also das heißt, die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens oder die Schadenshöhe wird reduziert. Ja, und selbstverständlich gibt es auch hier die Möglichkeit, entsprechende Kontrollen zu implementieren, die dann eben darauf ausgerichtet sind, entweder die Einhaltung der Vorgaben proaktiv sicherzustellen oder bei einer festgestellten Abweichung angemessen zu reagieren. Ne? Also in dem Zusammenhang reden wir eben von einem Kontrollsystem. Ne? Proaktive oder präventive Kontrollen dienen also, ich sage es mal, mehr der Verhinderung von Fehlern. Ne? Das ist so immer diese Unterscheidung in so einem Kontrollsystem. Also proaktive und präventive Kontrollen, ne? Fehler verhindern oder eben Auslassungen in Prozessen festzustellen oder von vornherein nicht festzustellen, sondern eher zu verhindern. Ne? Das ist eben eher proaktiv und präventiv. Und das nutzt man natürlich gerne eben bei Prozessen, die ein besonders hohes Risiko haben. Ne? Dann gibt es als Gegenstück dazu detektive oder reaktive Kontrollen. Und im Gegensatz dazu dienen sie eben zur Aufdeckung und Korrektur von Fehlern und werden vor allem für Prozesse genutzt, wo Abweichungen nicht sofort die Fortführung des Unternehmens gefährden. Ne? Aber so viel zur Theorie. Wie lässt sich das jetzt auf das Thema nachhaltige IT oder Nachhaltigkeit im IT-Asset-Management anwenden? Treffen wir mal zunächst eine Unterscheidung nach der Höhe des Risikos. Also was sind hohe Risiken im Kontext von Nachhaltigkeit? Könnte man sagen, direkt nicht Einhaltung der CSRD-Vorgaben, ne? Unter anderem dann durch fehlende Daten für das Scope 1 und Scope 2 Reporting, respektive daraus resultierende Berichtsfehler, das ist schon ein hohes Risiko. Ne? Für eine kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft, ja, kann die Geldbuße, wenn solche Fehler festgestellt werden, bis zu 10 Millionen Euro oder 5% des jährlichen Gesamtumsatzes des vorausgegangenen Geschäftsjahres betragen. Ja, da fühlt man sich direkt an Strafzahlungen für Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung, ne? General Data Protection Regulation, GDPR, erinnert. Ne? Ja, also ne, da besonderes Augenmerk. Dann ein weiteres Risiko, Nichteinhaltung anderer gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder Standards. Ne? Zum Beispiel die sogenannte European Sustainability Reporting Standards. Ne? Da gehört auch dann eben in der Direktive, ne, Directive, die CSRD dazu. Aber da gehört unter anderem auch dazu die Sustainable Finance Disclosure Regulation und natürlich auch die ganzen Vorgaben eben zur CSDDD, ne, also der Corporate Sustainability Due Diligence Directive, aber auch das sogenannte Environmental Full Cost Accounting, EFCA. Also hier gilt es besonders wachsam zu sein. Gibt es mittlerweile auch entsprechend Auditprozesse, auch durch externe Auditoren, die dann eben natürlich genauso auch bei der regulären Jahresabschlussprüfung dann natürlich auch solche Themen kontrolliert werden. Ne? Aber man muss bitte hier besonders achtsam sein. Das ist wie im Herbst die Pilze aus dem Boden schießen. Ne? Gibt es jetzt hier fast, sagen wir nicht täglich, aber monatlich neue Regelungen, die dann zu beachten sind. Ne? Was könnte noch ein Problem sein? Also ein hohes Risiko, ja, zum Beispiel ein Reputationsrisiko aufgrund von Greenwashing, ne, auf Deutsch Grünwaschen oder Grünfärben. Ne. Also Bemühungen von Unternehmen rein durch Marketing und PR-Maßnahmen so ein grünes Image zu erhalten, ohne sich in Wirklichkeit richtig um Umwelt und andere Themen zu kümmern, die Nachhaltigkeit eben umfassen. Ne. Zu sagen, dass man etwas unternimmt und dann eben nichts zu tun, ne? Das kann komplett nach hinten losgehen. Und ich glaube, einige Unternehmen sind doch mal gerne, ich sage es mal zumindest, was das Marketing angeht, etwas schneller, als was dann tatsächlich auch in der Organisation umgesetzt wird. Ne? Marketing ist auch total scharf auf solche Neuigkeiten. Ne? Wir machen was zum Thema Nachhaltigkeit, da machen wir gleich eine Riesenpressenmeldung draus. Und dann hat man das Projekt vielleicht gerade erst mal angedacht und hat noch nicht mal eine Projektorganisation aufgesetzt, geschweige denn schon irgendetwas umgesetzt. Ne? Also insofern sollte klar sein, dass es einen Einklang aus Reden und Machen geben muss. Ne? Und das ist zumindest im Sinne auch des Risikomanagements ein besonders hohes Risiko. Ne? Also wenn man eben einmal den Schlag weg hat, hier Greenwashing betrieben zu haben, davon kommt man ganz schlecht wieder weg. Ne? Dann gibt es sicherlich auf der anderen Seite eben Themen, die haben ein eher geringeres Risiko. Ne? Also was weiß ich beispielsweise so die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten, der noch nicht vollständig einen Nachhaltigkeitscode of Conduct befolgt. Na, da das gesamte Thema maximal dynamisch ist, ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass einzelne Lieferanten noch nicht alle Vorgaben befolgen oder mit der Implementierung eigener Kontrollsysteme noch nicht begonnen haben oder zumindest noch nicht so weit sind. Ne? Augenmerk, Scope 3 im ESG-Reporting unter der Corporate Sustainability Reporting Directive, der Direktive, setzt dann eben eine entsprechende Berichtsfähigkeit der Lieferanten voraus und unter der Corporate Sustainability Due Diligence Directive muss unter anderem dann eben sichergestellt sein, dass die Lieferanten ESG-Kontrollsysteme implementieren. Ja, da kann man sich natürlich die Frage stellen, ne, wie weit ist man selber? Ne? Apropos nochmal Greenwashing, ne? Also nicht einfach Dinge nach außen darstellen, die dann doch nicht so gelebt werden. Ne? Wenn man so will, kann man natürlich auch sagen, geringes Risiko ist vielleicht sowas wie eine die Außenwirkung einer fehlenden Auditierung und Zertifizierung nach der ISO 14001. Ne? Es ist sicherlich kein Fehler, eine solche Zertifizierung anzustreben. Im Gegenteil, ne? Im geschäftlichen Kontext wird wahrscheinlich so ein Signal zukünftig mit Sicherheit an Bedeutung gewinnen und vielleicht auch eine Mindestanforderung für die Teilnahme an Ausschreibungen werden. Aber das jetzt noch nicht zu haben, ist jetzt wirklich kein extremer Malus. Ne? Ja, weiteres geringeres Risiko ist vielleicht noch sowas wie eine geringe Recyclingquote der eingesetzten IT-Assets. Ne? Bloß weil es jetzt neue Standards für Green IT geben wird oder eben vielleicht auch schon hier und da gibt, ne, muss man nicht gleich seine ganzen alten IT-Assets entsorgen. Ja, das würde an sich direkt gegen die Prinzipien von nachhaltiger IT verstoßen. Allerdings braucht es Pläne für die Neu- bzw. Nachbeschaffung von IT-Systemen, IT-Services etc. Ne? Also, aber ne, bloß weil jetzt vielleicht die Recyclingquote noch nicht besonders hoch ist, ist das jetzt kein riesiges Risiko. Ne? Was sicherlich auch noch kein großes Risiko ist, ist sowas wie wenige beziehungsweise nicht granulare KPIs für nachhaltige IT. Ja, auch die Parameter befinden sich aktuell in der Entwicklung und jedes Unternehmen ist aufgerufen, eigene KPIs zu definieren, die plausibel die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards belegen. Ne? Und sicherlich ist der CO2-Verbrauch ein guter Start, beziehungsweise der Anteil von grünem Strom am gesamten Stromverbrauch im Rechenzentrum. Ja? Allerdings ist es eben auch nur das, ein Anfang. Ja, also man sollte sich nochmal neben Parametern wie, Achtung, jetzt kommt nochmal die Wiederholung, PUE, Power Usage Effectiveness oder EP, Energy Proportionality, der Recyclingquote, auch andere smarte KPIs überlegen. Ne? Insbesondere für die Aspekte Social und Governance. Ne? Also ich meine, sowas wie Stromverbrauch, das ist irgendwie nachvollziehbar, Recyclingquote kannst du auch irgendwie nachhalten, brauchst du bloß entsprechende Berichte dann durch die Lieferanten oder die Hersteller dieser Hardware-Komponenten, ne? Aber nochmal, Social und Governance, das ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ne? Maßnahmen für die Umsetzung von Arbeitsschutzvorgaben, die Umsetzung von Inklusion, eine definierte Quote für den Frauenanteil in Führungspositionen oder eben die Einführung von Bonusmechanismen für das Management, die sich auf die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen beziehen, ne? Und damit eben einhergehende OKRs, Objective Key Results. All das könnte man sich überlegen. Na bitte, das ist jetzt hier nicht so nach dem Motto, macht genau das, aber das könnten eben Ansätze sein, ne? Aber eben die noch nicht zu haben, ist jetzt kein extremes Risiko, daran zu arbeiten, absolut empfehlenswert. Ja. Die Umsetzung dieser Ziele, na, die kann dann eben über verschiedene Kontrollen überwacht werden. Ja. Für die Vorgaben mit hohem Risiko sind eben diese präventiven und proaktiven Kontrollen das Mittel der Wahl. Ne. Was ist da jetzt eben Teil dieser Kontrollen? Ne? Also klassischerweise gehört dazu sowas wie, da denkt man jetzt, was ist denn das für eine Kontrolle? Nee, es ist Aufgabentrennung. Ne? Also verschiedene Personen werden innerhalb einer Organisation unterschiedliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugewiesen, um eben zu verhindern, dass eine einzelne Person die alleinige Verantwortung über einen bestimmten Prozess hat. Ne? Also ganz klar, ne? Also es geht darum, Verantwortung zu teilen. Ne? Der eine kontrolliert den anderen, Vier-Augen-Prinzip. Ne? Also das kann eben dann dazu beitragen, Fehler oder Betrug zu verhindern. Ne? So nach dem Motto, oh, ich habe das gemessen, da ist genau das Ergebnis rausgekommen. Wieso, wo ist denn eigentlich der Report dazu? Ach, der ist doch gar nicht da. Ne? Also das ist genau das, was man damit vermeiden möchte. Ne? Also Fehler oder Betrug, ne, wird insofern schwieriger. Ne? Es wird auch schwieriger, das System zu manipulieren, ohne eben entdeckt zu werden. Ne? Ja. Und dann kann man natürlich über auch Autorisierungs- und Genehmigungsverfahren nachdenken. Ja, das ist sowas Ähnliches eben wie das Thema Aufgabentrennung. Ne? Also hier geht es also um die Festlegung von Regeln und Verfahren für die Genehmigung von bestimmten Transaktionen, zum Beispiel eben auch für eine Kommunikation von Informationen nach außen, für die Freigabe eines bestimmten Messwerts. Ne? Also da geht es eben genau um das, Genehmigung von Transaktionen und anderen Geschäftsaktivitäten. Und auch das trägt dann dazu bei, Fehler oder Betrug zu verhindern. Ne? Da irgendwie sichergestellt wird, so kann man das sagen, dass nur autorisierte Personen dann Entscheidungen treffen und Maßnahmen im Namen des Unternehmens ergreifen können. Ne? Und das ist bei Nachhaltigkeit nicht ganz unkritisch. Ne? Also da will man, abgesehen von dem Thema Greenwashing, was ich jetzt schon als Beispiel referenziert habe, ne, kann man eben auch unter anderem das gesamte, ich sage jetzt mal, Policy-Framework, was man dann eben einführt, da genauso auch darunter verstehen, nämlich wer legt eigentlich fest, wer welche Rollen und Verantwortlichkeiten hat innerhalb auch dieser Nachhaltigkeitsthemen, innerhalb vom IT-Asset-Management-System. Ne? Und dass das Ganze natürlich auch ein gewisses Reporting erfährt in Richtung Management und die definierten Ziele dann durch das Management entsprechend eben auch geprüft und freigegeben werden. Ne? Also man kann wirklich sagen, alles in allem braucht es klare Verantwortlichkeiten und Prozesse, zusammengefasst in Richtlinien, eben die für die betreffenden Mitarbeiterinnen verbindlichen Charakter haben. Ne? Also diese regeln dann eben, wer für welche Themen verantwortlich ist und wie das Reporting und die Freigabe von Arbeitsergebnissen abläuft. Das jetzt nochmal als Zusammenfassung. Ne? Und die Einhaltung dieser Richtlinien wird dann eben durch die interne Revision in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Ne? Apropos Reporting und interne Revision, für Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit geringem Risiko können eben auch detektive und reaktive Kontrollen umgesetzt werden. Da zählen unter anderem eben genau diese dazu, nämlich das Auditing, ne, also die regelmäßige Prüfung, zum Beispiel die Kontrolle von Nachhaltigkeitsaufzeichnungen einer Organisation auf Fehler und Unstimmigkeiten oder eben die Einführung von Systemen zur Aufdeckung von Betrug. Ne. Also da gibt es dann gewisserweise auch so Whistleblower-Systeme, wo letztendlich unter anderem auch externe Interessensverbände, das sind durchaus relevante Stakeholder, wie zum Beispiel der WWF, Greenpeace oder andere unabhängige Kontrollinstanzen in gewisser Weise die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Unternehmen analysieren und bewerten und eben im Falle eines Falles, ne, dann eben die Trillerpfeife trillern, ne, das Ganze bekannt machen, ne. So, und sowas kann natürlich eingesetzt werden, um Transaktionen im Kontext von nachhaltiger IT zu überwachen, ne, und eben in dem Zusammenhang irgendwelche Abweichungen dann auch zu erkennen. Das ist aktuell, muss man sagen, auch in gewisser Weise Wunschdenken, ne, da das Thema nachhaltige IT aktuell noch keine besondere Wahrnehmung auf der Seite der Interessensverbände erfährt. Da gucken alle, ich sag mal, auf die eher großen Probleme wie gravierende Umweltverschmutzung oder Kinderarbeit und sowas. Ne? Also dass es schon um so Dinge geht wie Stromverbrauch eines Rechenzentrums oder eben Wartbarkeit eines IT-Systems, Reparierbarkeit eines Geräts, ne? Erweiterbarkeit einer Software. Ne? Also all die Dinge, die so in diesen Bereich Green IT reinfallen, ne? Green Hardware, Green Software, Green Services, das ist bei diesen Interessensverbänden noch nicht wirklich auf der Agenda, muss man einfach sagen. Nichtsdestotrotz, ne, könnte man natürlich eben auch noch überlegen, im Sinne von einer Berichterstattung, ne, das kann auch automatisiert erfolgen, ne, also wo wirklich bestimmte Kennzahlen dann eben gemessen werden. Stromverbrauch ist, glaube ich, ganz einfach, aber sowas eben wie Energy Proportionality oder Power Usage Effectiveness, das ist etwas, wo man natürlich dann auch andere Messwerte dagegen halten muss. Also was weiß ich, tatsächlich die, ich sage jetzt mal, entweder der Stromverbrauch nur der Serversysteme, die in einem Rechenzentrum laufen, im Vergleich dann eben zu der Klimatisierung, Beleuchtung etc. Na, das ist das Thema PoE oder Energy Proportionality, wo es eben um die Frage geht, wie viel von dem Strom wird dann also effektiv auch durch, ich sage jetzt mal, Utilization, also die echte Nutzung dann des IT-Systems, also sowohl der Hardware und der Software dann auch verbraucht oder wo ist das System einfach nur da, aber tut nicht wirklich was Sinnvolles. Ne? Da muss man sagen, da ist noch nicht so richtig was eben auch technisch Vermessbares, zumindest was die Tools momentan können, was man da einfach mal greifen kann. Ne? Ich kann übrigens sagen, die meisten Toolhersteller schauen da gerade genau hin, wie man diese Dinge irgendwie zusammenbekommt. Ne? Also nochmal, Stromverbrauch ist, glaube ich, das, was okay ist. Aber die echte Utilization, also zu erkennen, ob da jetzt eine User-Interaktion stattfindet auf dem System, also tatsächlich das System genutzt wird oder das nur an ist, ohne dass da Tastatureingaben erfolgen, im Hintergrund irgendwelche Berechnungen im Speicher ablaufen. Es ist ja auch immer schwierig einzuschätzen, weil das Betriebssystem ist im Speicher, irgendeine Applikation ist im Speicher. Tue ich jetzt wirklich was damit oder habe ich eigentlich gerade irgendwie Pause, koche mir einen Kaffee oder was auch immer, ne? Und das System ist einfach nur mal so da, ne? Also da ist echt noch viel Potenzial, ne? Und da werden wir auch noch definitiv Möglichkeiten sehen, das eben automatisiert nachzuhalten, ne? Aber es ist eben auch dann eine Form der reaktiven Kontrolle, ne? Oder der detektiven Kontrolle, ne? Aber vielleicht wird anhand dieser Beispiele deutlich, dass beide Kontrolloptionen auch nur im Paket die gewünschte Wirkung zeigen. Ne? Also erstmal Vorgaben definieren und die verschiedenen Verantwortlichkeiten und Stakeholder verpflichten und dann später das Wissen um die Vorgaben und die effektive Umsetzung der Aufgaben, genauso wie die Einhaltung der Prozesse dann eben überprüfen. Ne? Und die Erkenntnisse aus der Überprüfung sollten dann eben in die Überarbeitung respektive Optimierung der Richtlinien einfließen. Und damit schließt sich eben dieser klassische Deming-Cycle, ne? Also aus Plan, Do, Check, Act. Ne? Ja, und der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und für die Einführung von Kontrollen empfehle ich, sich an die Einführung von Datenschutzvorgaben zu erinnern. Ne? Man kann auch für die Nutzung nachhaltiger IT sogenannte TOMS definieren, also technische und organisatorische Maßnahmen. Ne? Die existieren so noch nicht, ne? Sollten aber eben mit einer der nächsten Editionen eben der ISO 19770-13 als Annex entwickelt werden. Ne? Das hatte ich ja schon gesagt. Also mal gucken, was alles in der zweiten Edition drin sein wird. Da wird wahrscheinlich ein Reifegradmodell drin sein. Möglicherweise eben solche TOMS, ne? Im Kontext eben mit diesem Reifegradmodell und in der dritten Edition dann eben das Thema Mapping mit weiteren gesetzlichen oder regulatorischen Vorgaben und dann anderen Frameworks im Kontext von Nachhaltigkeit. Ja, das, wenn man so will, eben heute nochmal die Thematik, wie kann ich eigentlich die Wirksamkeit meiner Nachhaltigkeitsmaßnahmen kontrollieren. Wie gesagt, wer dazu gerne mehr wissen möchte, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen und ich wünsche allen an der Stelle ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Podcast. Ciao.